Ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen. Und bevor ich mit meiner Predigt starte, möchte ich auch noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du verheißen hast, dass du mitten unter uns bist, wenn wir uns in deinem Namen versammeln. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der immer würdig ist, dass wir ihn loben. Dass du es uns möglich machst und die Freiheit schenkst, hier uns zu versammeln, ja, und auf dich zu hören. Ich bitte, dass du unsere Herzen, unsere Sinne, all das in uns auf dich ausrichtest, was uns jetzt gerade ablenken möchte, was uns vielleicht von der Woche beschäftigt, wo wir Stress haben, wo wir Gedanken haben, die uns umtreiben. Herr, lass uns wirklich immer wieder diesen Moment der Stille finden, diese Ausrichtung auf dich. Und das fällt uns manchmal schwer. Und es ist manchmal auch nicht leicht, was uns umtreibt. Aber wir dürfen es bei dir abgeben und wir dürfen den Blick auf dich richten. Ich bitte dich, dass du jetzt diese Zeit gebrauchst, Herr, dass du uns mehr von dir, Herr, lernen lässt, mehr von dir verstehen lässt, dass wir mehr mit dir leben können, Herr, aus deiner Gnade, aus deiner Gegenwart, Herr Jesus Christus. So möchte ich dich jetzt um deinen Segen bitten für diese Predigt und für diesen weiteren Verlauf des Gottesdienstes, dass er ausgerichtet ist auf dich, Jesus. In deinem Namen, Jesus, bitte ich darum und danke dir für deine Gegenwart. Amen. Ich habe euch heute eines meiner Lieblingskleidungsstücke mitgebracht. Das ist mein Mainz 05 Schal. Mein erster Fanartikel von Mainz 05, den ich je besessen habe, der ist schon mehr als 17 Jahre alt. Also, ne, das hat schon ein bisschen was mitgemacht. Und auf diesem Schal steht Folgendes drauf. Ich bin Mainzer mein ganzes Leben lang, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, da lacht ihr, ne? Ja, ja. In guten Zeiten, also dieser Schal ist auch ein Stück weit Programm, das, was da drauf steht. In guten Zeiten, ne, da heißt es Ole, Ole, Super Mainzer Ole oder Auswärtssieg, ne, so wie letztens. Und wenn es mal nicht so läuft, dann muss man da als waschechter Fan halt auch mal durch. Das soll als Mainzer mal vorkommen. Vor einem Jahr gab es da so eine Zeit, das war ziemlich schwierig, aber ging auch vorbei. Das ist übrigens, kleine Sache am Rande, der große Vorteil von uns Mainz 05-Fans gegenüber den FC Bayern-Fans. Wir kennen schlechte Zeiten. Wir können mit Niederlagen umgehen. Nur mal so kurz am Rande. Ah ja. Vor 2 Wochen war es so, dass mein Verein Mainz in Bielefeld hier gespielt hat. Und ich war dabei, im Stadion. Schon ein bisschen länger her, das letzte Mal. Und was soll ich sagen? Ich kann nicht klagen. Das war ein schönes Spiel, welches wir zu sehen bekommen haben. Die Mainzer haben guten Fußball gespielt. Das war schon ein bisschen länger her, dass ich das mal gesehen habe. Aber sie waren die bessere Mannschaft. Tollen Fußball gespielt. Wir haben ein gutes Fußballspiel gesehen. Und ganz wichtig, na klar, Mainz hat gewonnen. Klar. Und das Ganze auch noch verdient. Dementsprechend war die Stimmung auch im Gästeblock bei den Mainzern ziemlich ausgelassen und war fröhlich und haben wir schön gefeiert. Bei den Bielefeldern hingegen, den Gastgebern, da war es ein bisschen anders. Da war die Stimmung schon mal besser, um es vorsichtig zu sagen. 10 Spiele am Stück ohne Sieg, ich kenne das. Das ist nicht immer so einfach. Und die Fans haben dann auch ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. Also, da war einfach Frust in ihnen, der tief drinne saß und der musste raus. Trainer-Rausrufe habe ich gehört, mehrere. Viel Gepfeife, viel Gemeckere. Und ja, man kann sagen, die haben sich beklagt. Manchmal ist es natürlich so, dass dabei auch Grenzen überschritten werden, die den Spielern nicht gerecht sind werden, die nicht fair sind. Das ist leider so. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, dann ist das Klagen der Fans grundsätzlich gar nichts Schlechtes. Denn das zeigt, dass es den Fans wichtig ist, wie ihre Mannschaft spielt. Sonst würden sie ja gar nicht ins Stadion kommen. Und wenn sie in einer Krisenzeit, die die Bielefelder gerade hinter sich haben, einfach alles klaglos hinnehmen würden, dann ist die Gefahr groß, dass sie sich distanzieren von der Mannschaft und auch irgendwo ein bisschen resignieren. Es ist die Gefahr groß, dass es ihnen ein Stück weit gleichgültig wird. Und das wäre um einiges schlimmer, als wenn sie sich beklagen. Deshalb ist Klagen im eigentlichen Sinne nichts Schlechtes, auch wenn natürlich die Art und Weise, wie man das macht, schon auch eine Rolle spielt. Und mit dem Thema Klagen wollen wir uns heute auch ein Stück weit beschäftigen. Also nicht im Sinne von Anklagen und vor Gericht führen, sondern im biblischen Sinne, nämlich Klagen als Ausdruck innerer Bewegung. In diese Richtung geht es, wenn Fans sich beklagen, auch wenn die Klage im biblischen Sinn sicherlich noch etwas mehr in die Tiefe geht. Entsprechend habe ich heute den etwas provokanten Titel gewählt: Ich kann nicht klagen. Und welches Buch der Bibel könnte uns mehr zum Thema Klage sagen als die Klagelieder? Deshalb werfen wir heute mal einen Blick in dieses Buch der Klagelieder. Als der Prophet Jeremia die Klagelieder verfasst hat, herrschten Umstände und Zustände, die wir uns heute hier ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr vorstellen können. Die Flutkatastrophe, die es hier vor ein paar Monaten in Deutschland gegeben hat, die ist ein Hinweis auf die Not, die entstehen kann, wenn Menschen von einem Moment auf den anderen ihren gesamten Besitz verlieren. Das ist furchtbar. Da entsteht viel Leid. Und ohne, dass ich die Schicksale der Betroffenen in irgendeiner Art und Weise kleinreden möchte, aber was zu der Zeit der Klagelieder in Israel los gewesen ist, das war noch unglaublich viel krasser. Es war die bis dahin schwerste Stunde in der Geschichte Israels. Es war so die Zeit 586 vor Christus. Da gab es die große Weltmacht Babylon und die haben kurz zuvor Jerusalem eingenommen. Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht, die heilige Stadt war zerstört. Der Tempel, da wo Gott seine Wohnung bezogen hat, der war zu Asche geworden. Das auserwählte Volk Gottes wurde aus dem verheißenen Land weggeführt, versklavt. Abraham, der kam damals aus Ur in Chaldea. Nun war das Volk viele Jahrhunderte später wieder in der Region zurück, diesmal als Sklaven. Knapp 900 Jahre zuvor hatte Gott mit Mose als Helfer das Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Nun waren sie wieder Sklaven. Die gesamte Identität des Volkes Israel, die war dahin. Und das Leid und der Schmerz, das kannte keine Grenzen. Das war richtig krass, was die erlebt haben. Ein Beispiel zu den furchtbaren Zuständen der Not damals, ziemlich unappetitlich. Vor lauter Hunger haben die Mütter ihre eigenen Kinder gegessen. Also eine ganz, ganz brutale Zeit. In dieser Zeit der Not, in dieser Zeit der tiefen Trauer und auch in den Jahrzehnten vorher, hat unser lieber Jeremia das große Los gezogen, das Sprachrohr Gottes sein zu dürfen. 40 Jahre lang hatte er den Auftrag, dem Volk im Namen Gottes zu sagen, dass es umkehren soll, dass es sich wieder an Gott wenden, zu ihm hinwenden soll, dass sie sich wieder an seine Prinzipien halten sollen. Doch all die Warnungen wurden einfach in den Wind geschlagen. 40 Jahre hat Jeremia sich aufgerieben in seinem Dienst, ohne auch nur den leisesten Hinweis auf Besserung im Volk Israel. Und das muss furchtbar demotivierend gewesen sein. 40 Jahre gefühlt für nichts. Und in dieser Zeit der Not hat Jeremia eben die Klagelieder verfasst. Und da schauen wir uns heute das dritte Kapitel in den Klageliedern an. Dies ist sowohl die Mitte der Klagelieder als auch der Höhepunkt. Denn ich habe euch mal hier den Aufbau der Klagelieder mitgebracht. Ganz vereinfacht gesagt ist es so, dass es in den Kapiteln 1 und 5 hauptsächlich um die Menschen geht. In den Kapiteln 2 und 4 ist dann vor allen Dingen von Gott die Rede. Und Kapitel 3, der Höhepunkt, ist Jeremias Reaktion inmitten der Anfechtung, inmitten der Not, die sich um ihn herum befunden hat. Und in diesem Kapitel 3 schimmert mitten in dieser unglaublich ergreifenden Dunkelheit ein Hoffnungsstrahl, ein Licht erscheint. Und dieses Kapitel 3, das wollen wir uns nun anschauen, da lese ich mal die ersten 7 Verse. Ich bin der Mann, der viel gelitten hat unter den zornigen Schlägen des Herrn. Ich bin es, den er vor sich hertrieb, immer tiefer in die dunkelste Nacht. Immer nur mich traf seine Faust, Tag für Tag, ohne einzuhalten. Er lässt meine Haut und mein Fleisch zerfallen und zerbricht mir alle meine Knochen. Von allen Seiten schließt er mich ein. Er umstellt mich mit Bitterkeit und Qual. In Finsternis lässt er mich wohnen wie die, die schon seit langem tot sind. Er hat mich ummauert und in Ketten gelegt. Aus diesem Gefängnis gibt es keinen Ausweg. Das war der erste von 2 Abschnitten, den ich heute mit euch anschauen möchte. Und wie ihr feststellt, es geht los mit so einem richtig erbaulichen Wort für den Sonntagmorgen. In diesen 7 Versen, die ersten 7 Verse dieses Kapitels, ist es so, dass Jeremia eine lange Reihe von Leiden beschreibt oder Bilder von Leiden, welche das Volk Israel durchleben musste. Und er macht es so, dass er hier das Ganze in der Ich-Form schreibt. Das tut er zum einen, weil er es als Prophet auch besonders schwer hatte, aber er bringt auch sein eigenes Leid stellvertretend für das Volk zum Ausdruck. Denn das, was er durchgemacht hat, entsprach dem, was viele Israeliten auch erlitten hatten. Und hier in diesen Versen, da, die ich gerade gelesen habe, dass nichts davon die Rede, dass Gottes Stecken und Stab ihn schützen mögen, dass Gott ihm Zuflucht geben mag wie eine sichere Burg, dass sie im Lichte Gottes wandeln dürfen, so all diese Verheißungen, Zusagen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Mit dem Stab wird jetzt geschlagen. Von allen Seiten sind sie nicht, haben sie keine Zuflucht, sondern sind eingeschlossen. Und in der Finsternis müssen sie wohnen. Und der Jeremia ist verwirrt. Denn Gottes Haltung scheint sich geändert zu haben. Gottes gnädige Hand, die über seinem Volk ist, war zu einer feindlichen Faust geworden. Deshalb lesen wir hier in diesen Versen und auch noch in den Versen danach von einem kaputten Mann. Körperlich und seelisch am Ende. Gezeichnet vom furchtbaren Leid, welches dieser Mann erleben musste, welches das gesamte Volk Israel erleben musste. Dieses Leid, welches da vorherrschte, das brachte Jeremia nicht nur durch seine Worte zum Ausdruck, sondern die Klagelieder sind poetische Texte. Sie sind ein Kunstwerk, kann man sagen. Aber es ist so, dass beim Übersetzen von Hebräischen ins Deutsche ein Teil dieses Kunstwerks verloren geht. Denn es ist so, dass bei den Klageliedern die ersten 4 Kapitel im Hebräischen alphabetisch geordnet sind. Der Fachbegriff für die Besserwisser unter uns und die sich das merken wollen, lautet Akrostichon. Das heißt, dass der erste Vers mit einem A anfängt, der zweite Vers mit einem B, der dritte Vers mit einem C und so weiter. Und das Ganze natürlich mit dem hebräischen Alphabet. Und das, was der Jeremia da aufschreibt, wie er das macht, das ist echte Kunst. Das ist ganz schön anspruchsvoll. Wir als Leser, wir überlesen heute zwangsläufig diese Kunst, die in diesen Texten steckt. Das ist auch fast unmöglich, in einer Übersetzung das alles unterzubringen. Sowohl dieses Künstliche, als auch, dass man die Worte ziemlich wortgetreu übersetzt. Da geht irgendwo was zwangsläufig verloren bei der sprachlichen Übertragung. Aber der Leser damals, der die Klagelieder gelesen hat, der hat das gesehen. Der hatte das vor Augen. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir uns so poetische Texte anschauen. Und diese Struktur hier, diese alphabetische Struktur, die hatte auch seine Gründe. 2 Gründe. Zum einen ist es so, dass man die Klagelieder damit besser auswendig lernen konnte. Denn in den Klageliedern gab es wichtige Lektionen für die Israeliten. Und die Anfangsbuchstaben in der alphabetischen Reihenfolge haben eben geholfen, sich das besser merken zu können. Waren eine Gedächtnisstütze. Dieses Prinzip mit den Anfangsbuchstaben, das kennen wir auch. Vielleicht jetzt nicht immer alphabetisch sortiert, aber wenn wir mal in die Himmelsrichtungen denken. Norden, Osten, Süden, Westen. Ich weiß nicht, ob ihr die Eselsbrücke kennt. Nie ohne Seife waschen. N-O-S-W, Norden, Osten, Süden, Westen. Oder wenn wir an die Planeten denken. Ich könnte mir die Reihenfolge nicht merken ohne diesen Satz. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten, so habe ich es noch gelernt. Inzwischen heißt es, glaube ich, unser Nachthimmel. Und dann anhand der Anfangsbuchstaben eben die Reihenfolge der Planeten. Also so dieses Prinzip, dass die Anfangsbuchstaben eine Eselsbrücke sind, das kennen wir auch. Und in diesen Texten ist es eben gewesen, dass es alphabetisch angeordnet war, damit man sich diese Klagelieder besser einprägen kann. Zum anderen ist es aber auch so, dass dem Volk Israel auf diese Art und Weise die Vollständigkeit des Leids gezeigt wurde. Das Maß der Schuld war voll. Und das Alphabet hat sie daran erinnert, dass Jerusalems Gericht von A bis Z eingetreten war. Auch auf diese Art und Weise bringt Jeremia also das Leid des Volkes zum Ausdruck. Ein weiteres Merkmal des Buches Klagelieder ist die Beziehung zum 5. Buch Mose, Kapitel 28. Das ist das Kapitel mit Segen und Fluch. Ich weiß nicht, ob ihr es vor Augen habt. Ganz kurz zusammengefasst ist es so, dass Mose da Folgendes sagt. Er sagt, wenn ihr Gott treu bleibt, wenn ihr euch an ihn haltet, wenn ihr euch an seine Bestimmungen haltet, dann wird es euch gut gehen. Dann werdet ihr im Frieden leben, genug zu essen haben. Dann lebt ihr, dann könnt ihr euch vermehren. Auf der anderen Seite eben der Fluch. Wenn ihr Gott untreu werdet, dann wird es euch schlecht gehen, wenn ihr ihm den Rücken zuwendet. Dann werdet ihr Krieg erleben, Hunger erleiden und so weiter. Segen und Fluch. Und die Klagelieder nun zeigen die Erfüllung dieses angekündigten Fluches. Denn die allermeisten Schwierigkeiten und Nöte, die Jerusalem nach diesem Buch Klagelieder, wenn man sich alle 5 Kapitel anschaut, die allermeisten Nöte, die da beschrieben werden, die hatte Gott bereits durch Mose mehr als 800 Jahre zuvor vorausgesagt. Gott hatte sie gewarnt. Und das nicht nur durch Mose, sondern eben auch durch die Propheten wie zum Beispiel Jeremia. Doch nachdem alle diese Warnungen verpufft sind, ist eben das eingetreten, was angekündigt wurde. 3 kurze Beispiele habe ich dazu mitgebracht aus 5. Mose 28. Einmal aus Vers 30, du baust ein Haus, aber wirst nicht darin wohnen. Klagelieder 5, das Land, das du uns gabst, ist in fremder Hand, Ausländer wohnen in unseren Häusern. Das nächste, Vers 32, deine Söhne und Töchter werden vor deinen Augen zu einem fremden Volk in die Sklaverei geführt. Die Entsprechung, ihre Kinder hat der Feind geraubt und als Gefangene vor sich hergetrieben. Und noch ein drittes Beispiel. Ihr werdet euren Feinden dienen müssen, die der Herr gegen euch aufbietet, und ihr werdet dabei von Hunger und Durst gequält. Klagelieder 5, Vers 10. Der Hunger quält uns und lässt uns fiebern. Unsere Körper glühen wie ein Ofen. Gott hat umgesetzt, was er angekündigt hat. Doch gerade weil das so ist, gibt es auch Hoffnung. Das mag jetzt komisch klingen auf den ersten Blick, aber es ist so. Es ist nämlich so, dass Gott in jeder Hinsicht treu war bei der Erfüllung seines Bundes. Jahrhunderte vorher hatte er das angekündigt, hat gesagt, wenn ihr das macht, wird es eintreten, dass es passiert. Aber es ist auch so gewesen, dass er seinem Volk gegenüber auch in dieser Zeit treu geblieben ist. Israel wurde bestraft, aber nicht ausgelöscht. Denn Gottes Bund, der war noch gültig, und zu diesem Bund gehört auch das Folgende dazu. Aus 5. Mose 30, die Verse 1 bis 5. Ich habe euch klar und deutlich gesagt, dass Gehorsam euch Segen bringt, Ungehorsam aber Verderben. Wenn ihr und eure Nachkommen nun trotzdem die Gebote des Herrn missachtet und zur Strafe vom Herrn eurem Gott unter fremde Völker zerstreut werdet, kommt ihr vielleicht dort zur Besinnung, kehrt zum Herrn, eurem Gott, zurück, werdet ihm gehorsam und befolgt mit ganzem Herzen und mit allen Kräften seine Gebote, die ich euch heute verkündet habe. Dann wird der Herr, euer Gott, Erbarmen mit euch haben. Er wird alles für euch wieder zum Guten wenden und euch aus den Völkern, unter die er euch zerstreut hat, herausholen. Selbst wenn er euch bis ans äußerste Ende der Welt verstoßen hat, wird er euch von dort zurückholen und euch in das Land bringen, das euren Vorfahren gehört hat. Ihr werdet es wieder in Besitz nehmen können und der Herr wird euch noch mehr segnen und euch noch zahlreicher machen als eure Vorfahren. Gott ist treu, denn der gleiche Bund, der das Unheil angekündigt hat, verheißt auch nach Umkehr und Buße die Wiederherstellung. Gott hat in Israel noch einen Rest übrig gelassen und das zeigt seine Treue. Denn es ist auch so, dass es bis heute ja das Volk Israel gibt, andere, oftmals viel größere Nationen, viel mächtigere, gibt es nicht mehr. Sind vollständig untergegangen, wie zum Beispiel die Assyrer oder die Perser oder Babylon. Bei Israel ist es aber so, dass die noch bis heute existieren, denn Gott ist treu. Sowohl in der Gnade als auch im Gericht. Das Wissen um all diese Dinge mag Jeremia vor Augen gehabt haben, als er Kapitel 3 der Klagelieder geschrieben hat. Denn nach 18 Versen des finsteren Klagens setzt er mit dem folgenden Abschnitt fort. Deswegen machen wir jetzt mal bei Vers 19 weiter. Da schreibt Jeremia Folgendes. An all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. Doch immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Darum ist es das Beste, zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Seine Treue ist unfassbar groß. Der Herr ist gut zu allen, die seine Nähe suchen. Inmitten dieser finsteren Klage, dieser ganz furchtbaren Zustände, verändert sich die Perspektive von Jeremia. Weg von der Klage hin zum Lobpreis an Gott. Und das finde ich sehr faszinierend, wenn ich das so betrachte. Der Hauptteil des Buches Klagelieder ist einfach pure Klage. Und es gab ja auch genug Grund zu klagen für Jeremia, für das Volk. Aber inmitten dieser Klage gipfelt es in dem Blick zu Gott und auf seine Treue. Und das Klagen, das verändert Jeremia, es richtet seinen Blick wieder neu auf Gott. Und er gibt seine Last dadurch ein Stück weit bei Gott ab. Er erfährt Hoffnung, Hoffnung durch Klagen. Und ich glaube, dass wir hier von Jeremia so einiges lernen können zum Thema Klagen. Und da habe ich mal eine kurze Frage an euch. Wer von euch hat diese Woche aktiv zu Gott geklagt? Im Gebet zu ihm geklagt, ob alleine oder mit anderen gemeinsam. Wer hat das in dieser Woche gemacht? Ihr dürft ehrlich sein und euch melden. Ihr dürft auch sehr demütig sein und es vor euch behalten. Ich habe so ein paar vereinzelte Meldungen wahrgenommen. Aber ich weiß nicht, wie es euch so geht beim Thema Klagen. Aber bei mir ist es so, dass ich wirklich nur ganz, ganz selten klage. Und ich könnte mir vorstellen oder gehe auch irgendwie ein Stück weit davon aus, dass das vielleicht auch einigen von euch so geht. Denn wir als Deutsche, wir als Europäer sind dann doch etwas mehr auf unseren Verstand fixiert. Die Emotionen, die kommen da manchmal ein bisschen zu kurz. Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, warum uns manchmal der Zugang zu solchen Büchern wie Klagelieder etwas schwerer fällt. Und gerade die Klagelieder unter den poetischen Büchern stehen da vielleicht auch noch etwas mehr am Ende. Es ist nun aber so, dass wir Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand lieben sollen. Und die poetischen Bücher, sie geben uns einen Einblick, wie man seine Gefühle Gott gegenüber zum Ausdruck bringen kann. Das mit dem Danken durch Gebet, durch Musik, durch Lobpreis, das ist uns nicht so fremd. Auch wenn wir da vielleicht manchmal auch etwas verkopft sein mögen. Aber in der Klage, da geht es noch mehr in die Tiefe. Da geht es an die innersten Gefühle. Und deswegen fällt uns das womöglich häufig schwer. Und das ist umso erstaunlicher, weil selbst unter den Psalmen sind die Klagepsalmen die größte Gruppe. Also das Klagen spielt in der Bibel keine unwesentliche Rolle. Und gerade von Jeremia können wir lernen, dass Klage etwas Wichtiges und auch Gutes ist. Denn all das Leid, was er erlebt hat, und ich glaube, das ist unfassbar viel gewesen, das hat schwer auf seinem Herzen gelastet. Und mit dieser schweren Last hat er sich an Gott gewendet. Und damit hat er einen zentralen Schlüssel beim Klagen erkannt. Er behält es nicht für sich, er frisst es nicht in sich hinein. Nein, er ist vollkommen ehrlich vor Gott und sagt ihm unzensiert, wie es ihm geht, wie er sich fühlt. Und damit ist der Jeremia uns ein großes Vorbild. Denn wie oft ist es bei mir so, dass ich da stehe und aus falscher Ehrfurcht heraus Gott kaum sage, mich kaum traue, Gott meine ehrlichsten Gedanken und tiefsten Empfindungen zu sagen. Und ich frage mich manchmal, was hindert mich eigentlich daran? Gott weiß es doch sowieso. Der hat mich schließlich gemacht. Der Töpfer kennt seinen Ton bis ins letzte Detail. Mich selber kann ich vielleicht belügen. Bei Gott brauche ich da gar nicht erst mit anfangen. Und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann ist diese Aussage, dieses ich kann nicht klagen, manchmal vielleicht auch eine Art Versteckspiel vor mir selber. Und eigentlich müsste es heißen, ich will nicht klagen. Wenn ich ehrlich in mich hineinhöre und feststelle, dass mein Herz gerade wirklich verzagt ist, dass ich wirklich traurig bin, dann kann und dann darf ich ehrlich sein vor Gott und ihm das bringen, ihm mein Innerstes hinlegen, zu ihm so kommen, wie ich bin. Wenn mein Herz voller Freude, voller Lob, voller Dank, voller Jubel ist, dann ist das super, Halleluja, das ist großartig und Gott will das auch hören. Da freut er sich drüber. Aber genauso will er auch hören, wenn mein Herz voller Trauer und Klage ist. Jeremia jedenfalls, der hatte keine Hemmungen dabei, das auszusprechen, ihm das hinzulegen. Genauso andere Schreiber der Psalmen wie Asaf oder David. Was haben die Gott da teilweise hingeklatscht? Und von diesen Männern können wir lernen, von diesen Männern wie Jeremia, können wir lernen, wie kann ich klagen? Wie kann das praktisch aussehen? Und ich stehe hier nicht als einer vor euch, der sagt, jo, ich mache das jede Woche dreimal und so und so und so und da habe ich gute Erfahrungen gemacht, sondern wir können lernen von den Menschen, die ihr tiefstes Inneres Gott gegeben haben. Und deswegen, wie kann ich klagen? Wie kann ich das praktisch machen? Das erste ist, indem ich zu Gott gehe und ihm meine Situation bringe, dass ich mich erstmal anschaue, was bedrückt mich, was ist da in mir los? Ist da irgendwas, was mir Sorge bereitet? Stört mich da irgendwas? Dann kann ich dieses Leid in mir, was auch immer es sein mag, von mir selber oder von anderen Menschen, ich kann und darf es ungefiltert vor Gott bringen. Das nächste ist, dass ich auf Gott schauen darf, dass ich ihm diese Dinge geben kann und schauen kann, wer ist er, wer möchte er vielleicht auch in diesem Moment für mich sein, wo möchte er mir vielleicht auch begegnen. Und als viertes, dann auch diesen schweren Schritt oft zu gehen, Gott auch zu danken, sich nochmal bewusst zu machen, was steht denn in seinem Wort über ihn, was weiß ich denn über ihn mit meinem Verstand, da kommt er wieder ins Spiel. Und wo kann ich diese Dinge dann bringen und ihm sagen, ja, danke Herr, dass das so ist, auch wenn es gerade vielleicht in meinem Inneren ganz anders aussehen mag. Das mag schwer sein und ich gehe davon aus, Jeremia und David, denen fiel das auch schwer. Aber ich glaube, dass es unsere Beziehung zu Gott intensiviert. Dass wenn wir uns an Gott wenden, dass wenn er derjenige ist, zu dem wir gehen und unser Herz ausschütten, dass wir ihm nahe kommen. Natürlich ist es so, dass Klagen noch andere Facetten haben kann. Das ist ein großes Gebiet und es kann auch anders umgesetzt werden. Und eine Klageerfahrung, die ich gemacht habe, möchte ich auch mit euch teilen, die mir so bis heute Erinnerung geblieben ist. So dieses Klagen und Abgeben. Es ist so, dass wir im Juli 2018 hier einen Pilgergottesdienst hatten, wo wir erst den Gottesdienst hatten und danach die Wanderung. Und das war kurz bevor ich hierher gezogen bin, bevor ich meinen Dienst hier gestartet habe. Und dort haben meine Frau und ich, Melly, haben an dieser Wanderung teilgenommen. Und in den Wochen zuvor hatten wir ungemein herausfordernde Wochen hinter uns. Viele Enttäuschungen, blöde Erlebnisse. Und wir waren wütend und traurig zugleich aufgrund der Dinge, die wir erlebt hatten. Und es war in unseren Herzen so, dass wir Grund zum Klagen hatten. Und dann hatten wir diese Wanderung gemacht und dann sind wir an einen Fluss gekommen, da haben wir so wasserlösliche Zettel bekommen und da konnten wir aufschreiben Dinge, die wir Gott abgeben wollen. Und das haben wir gemacht. Wir haben diese Zettel genommen, haben da was raufgeschrieben und haben es in den Fluss geworfen, um es in übertragenen Sinne bei ihm abzugeben. Und das war jetzt keine große Klage von einer halben Stunde, sondern es ist einfach was aufgeschrieben und weg. Und es hätte uns in dieser Zeit vermutlich auch geholfen, wenn wir manchmal auch mehr dieses Klagen gesucht hätten und es Gott ehrlich gebracht hätten, was ich oft versäumt habe. Aber selbst dieser, ich sag mal, einfache Moment, es aufzuschreiben, es ihm hinzugeben, es ihm ehrlich zu bringen, ihm zu sagen, das war wirklich furchtbar. Selbst dieser Moment hat schon geholfen. Selbst das hat schon geholfen, es bei Gott abzugeben. Es war nicht alles sofort weg, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das war nicht von jetzt auf gleich alles super. Aber dieser Moment hat dazu beigetragen, den Prozess immer weiter anzuregen, den wir dann durchschritten haben. Ein Teil der Last wurde bei Gott abgegeben. Und das ist ja das recht große Privileg, welches wir als Christen haben. Wenn wir zu Jesus gehören, wir dürfen ihm unsere Klagen bringen. Jesus ist derjenige, der alles getragen hat, der alles auf sich genommen hat. Das ist die gute Nachricht. Jesus selber hat doch den Schmerz getragen. Jeden Schmerz, den wir empfinden, den wir haben, jedes Leid von uns oder in unserem Umfeld, kann er nachempfinden, denn er hat das größte Leid getragen. Für jeden Fehler von dir und von mir, für jede Handlung, die Leid verursacht hat, jede Handlung, die Leid verstärkt hat, hat er bezahlt mit seinem Leben am Kreuz von Golgatha. Und das ist die gute Nachricht. Dadurch hat er seine unermesslich große Liebe uns gezeigt. Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Er weiß, wie es sich anfühlt. Er weiß, wie tiefste Trauer und Schmerz sich anfühlen. Er wird dich verstehen, denn er hat das größte Leid auf sich genommen, damit eines Tages jede Träne abgewischt wird. Das Ganze bedeutet nun nicht, dass unser Leben ohne Klage und ohne Leid abläuft, dass alles einfach wird. Aber gerade weil Jesus uns so unermesslich liebt, die Arme breit aufmacht, wünscht er sich und freut er sich, wenn wir das zu ihm bringen und bei ihm abgeben. Er wünscht sich, dass du deine Klage ehrlich zu ihm bringst. Dass du sie ihm hinlegst, so ehrlich, wie sie bei dir ist. Denn das ist ein Merkmal, wie wir unsere Beziehung zu Gott auch in dieser Hinsicht, in diesen Momenten pflegen können. Denn wie ist das? Wo lassen wir Menschen in unseren Dampf ab, wenn wir den mal ablassen müssen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den lassen wir doch bei den Menschen ab, zu denen wir eine gute Beziehung haben. Bei den Menschen, wo ich ein distanzierteres Verhältnis habe, da kehre ich nicht mein Inneres nach außen. Da zeige ich meine Haltung nicht, da verberge ich mein Inneres. Aber da, wo ich zu Hause bin, wo ich mich sicher fühle, da kann ich ehrlich sein, da kann ich mein Inneres nach außen kehren. Da darf ich so sein, wie ich bin. Und das darf und das soll auch in der Beziehung mit Gott der Fall sein. Selbst Jesus im Garten Gethsemane hat dem Vater sein Leid geklagt, wo sich gezeigt hat, wie diese Beziehung, wie intensiv diese Beziehung gewesen ist. Oder wie bevor er verhaftet wurde, hat er gesagt, meine Seele ist betrübt bis auf den Tod. Er hat sein Leid geklagt, er hat es nicht verschwiegen. Und vollkommen ehrlich hat er den Vater gebeten, diesen Kelch an ihn vorübergehen zu lassen. Und dieser Jesus war letztlich reif genug zu wissen, dass letztlich der Vater die Entscheidungen ausführt und dann ist er den schweren Weg gegangen, den er zu gehen hatte. Und dieser Jesus, der möchte uns auch mit einer gesunden Reife ausstatten, um ein gutes Maß beim Klagen zu bewahren. Ihn nicht wegen jeder Kleinigkeit vor ihn zu kommen, aber dann, wenn es dran ist, wirklich ehrlich zu klagen. Es ist Gottes Herzenswunsch, dass wir unsere Last bei ihm abgeben, dass wir unsere Klagen ehrlich zu ihm bringen. Und deshalb möchte ich dir hier heute in diesem Gottesdienst Mut machen, dass du ehrlich vor Gott kommst, dass du ehrlich vor ihn trittst, mit aufrichtigem Lob, mit aufrichtigem Dank, aber eben auch mit ehrlicher Klage, so wie du bist. Und damit komme ich zum Schluss. Ich möchte euch zum Schluss noch einmal an meinen Schal erinnern. Da steht Folgendes drauf. Ich bin Mainzer mein ganzes Leben lang, in guten wie in schlechten Zeiten. Und wenn das schon im Leben als Fußballfan gilt, wie viel mehr gilt das in der Beziehung zu Gott? Denn mit Gott kann ich die schönsten Momente meines Lebens feiern. Und mit ihm kann ich auch in den traurigsten Momenten meine Klage bringen. Lasst uns immer wieder zu ihm kommen mit dem, was uns bewegt. Ihm, den besten Klageempfänger, den es gibt. Und Gott segne uns, schenke uns sein Gelingen dabei. Amen.